Wovon träumst du eigentlich nachts? Ein Podcast von ufuk.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wovon träumst du eigentlich nachts? Mein Name ist Mariam.
Und mein Name ist Jenny.
Und heute sprechen wir über ein sehr aufgeladenes Thema, was uns die letzten Jahre immer wieder begleitet hat. Krieg, Krisen und Flucht.
Und ich freue mich sehr, dass wir Ayham hier haben. Ayham arbeitet schon ganz, ganz lange als Teamer bei uns hier bei UFUK. Und wir wollen mit ihm über seine Perspektive auf das Thema Krieg und Fluchtbewegung sprechen. Und auch, wie er das Thema mit Jugendlichen in seiner Arbeit bespricht. Hallo Ayham, schön, dass du da bist. Hallo. Stell dich doch gerne einmal vor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich möchte mich auch bedanken, dass ich diese Möglichkeit habe, über dieses Thema zu sprechen, weil mir dieses Thema auch besonders ist. Ich bin selber 2015 nach Deutschland gekommen, aus Syrien geflüchtet. Und nach einer gewissen Zeit, nach anderthalb Jahren, habe ich dann angefangen, mit Jugendlichen zu arbeiten, auf den Rat von einem Freund eigentlich. Der meinte, du kommst gut klar mit Jugendlichen. Und dann habe ich mich in einem Träger in Berlin beworben. Und genau. Und dann hat meine Reise in der politischen Bildung angefangen.
Wir können auf jeden Fall bestätigen, dass du das ziemlich gut kannst, mit Jugendlichen zu arbeiten.
Ja, voll. Wir sind ja seit Anfang des Jahres immer wieder mit den Bildern aus dem Krieg aus der Ukraine konfrontiert. Was geht dir denn persönlich durch den Kopf, wenn du diese Bilder siehst?
Natürlich machen mir diese Bilder, haben mich diese Bilder betroffen gemacht. Vor allem, dass man nicht damit gerechnet hat, dass ein neuer Krieg ausbricht, vor allem nicht in Europa. Als ich geflüchtet bin, damals zurück 2015, war für mich Europa einfach ein sicherer Ort. Da kann kein Krieg mehr ausbrechen. Und als ich die ersten Bilder von Bombardierungen und Zerstörung gesehen habe, hat mich das voll in die Vergangenheit katapultiert. Also ich habe mich an Aleppo erinnert, ich habe mich an meine Heimatstadt Idlib erinnert und das hat mich wahrlich betroffen gemacht.
Ja, ich kann mir das natürlich nur annähernd vorstellen, aber glaubt, dass das auch echt nicht einfach ist, diese Bilder zu sehen, auch dass es eben so nah tatsächlich örtlich an Europa ist und wie du schon gesagt hast, viele und ich glaube, so geht es vielen in Europa, haben gedacht, okay, Krieg in Europa, das haben wir irgendwie überwunden und jetzt sehen wir eben, okay, es ist vielleicht doch nicht so. Wie ist es denn in deinem Alltag, wird da über den Krieg Russlands in der Ukraine gesprochen? Ich kann mir vorstellen, dass da viele verschiedene Sichtweisen vorkommen.
Das ist richtig, aber ich möchte vielleicht kurz was erzählen zu den ersten Tagen des Krieges. Für mich persönlich war das ein einschneidiges Erlebnis. Ich habe auch tatsächlich vermieden, Nachrichten zu schauen und ich wollte nicht an den Bahnhöfen sein, weil ich gehört, dass ganz viele Geflüchtete gekommen sind. Natürlich habe ich keine Angst vor Geflüchteten, aber ich wusste nicht, wie ich damit dann umgehe. Und dann, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich dann den Schluss erfasst habe, dass ich auch mithelfen möchte und das doch schaffe. Und in meinem Alltag war das natürlich ein Thema für uns. Wie ihr ja wisst, wir sind auch von von Russland in gewisser Art und Weise auch angegriffen worden. Idlib vor allem wurde sehr in weiten Teilen von russischen Flugzeugen zerstört und angegriffen, Aleppo auch. Und ich habe das Gefühl, in der Community hat man einfach drauf geguckt, man hat gewartet, wie die Westen jetzt reagiert, wie wird die Situation hier gehandhabt. Also wir waren wirklich sehr gespannt, was passiert jetzt. Wiederum gab es auch Leute, die überhaupt nicht mit dem Thema sich befassen wollten. Also das gab es auch. Es gab Leute, die sagen, okay, das Krieg, das ist aber Ukraine, ist nicht EU, ist nicht von Europa, Russland, das ist halt, die Westen wird nichts machen, es ist uns egal auch, wir wollen hier weiterleben. Ja, es reicht uns mit Krieg.
Ich weiß noch, wie es mir ging, als ich die Bilder gesehen habe, und ich fand das total surreal, also ich konnte es überhaupt gar nicht greifen. Nun bin ich aber selber nicht von Flucht betroffen oder habe keine Fluchtgeschichte und kann mir vorstellen, dass wenn man dann sozusagen mit diesem Thema medial wieder so konfrontiert wird, dass man das Gefühl hat, dass so ein Spotlight auf einen gerichtet wird und auf einmal diese ganzen Erinnerungen, die man vielleicht für sich schon so ein bisschen sortiert hat, wieder hochkommen. Und vor allem, dass man ja auch irgendwie verschiedene, ja, vielleicht verschiedene Gespräche mit unterschiedlichen Leuten führen muss. Kennst du das persönlich, dass du manchmal in so unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedliche Rollen einnimmst, um diese Gespräche über Krieg und Krisen führen zu können?
Also ich kenne das tatsächlich so, dass ich, dass mich Leute dann wieder gefragt haben über meine Flucht damals 2015, dass es wieder ein Thema war. Wie war es doch für dich damals? Ich bin binnen Tagen sozusagen zu einem Fluchtexperte geworden. Also wie war es doch mal für dich? Ist das vergleichbar? Wie ist es halt, als die Russen Aleppo bombardiert haben damals? Ja, diese Fragen habe ich auch, musste ich manchmal beantworten, oder ich war sehr oft mit dem konfrontiert. Genau, für mich persönlich, also ich habe in den ersten Tagen des Krieges wusste ich nicht, wie ich mich, also wie ich zu diesem Krieg stehe, was los, also wer, ich habe auch nicht die Schuld gesucht oder so, aber tief in mir drin habe ich schon gewünscht, dass, also ich habe gesehen, ein mächtiges Land greift ein anderes Land an. Das war, glaube ich, für alle sehr offensichtlich. Und der Ukraine galt von Anfang an meiner Partie. Und ich habe gehofft, dass Russland geschwächt wird, dass irgendwas in Syrien sich vielleicht tut. Weil natürlich, ich bin seit Jahren nicht mehr nach Syrien gegangen. Es ist zu einer Stagnation gekommen. Es gibt keine Hoffnung, dass das Regime sich ändert. Und ich dachte, okay, jetzt ist ein Krieg. Vielleicht gibt es wieder eine Hoffnung für Syrien, dass irgendwas sich tut. Das waren meine Gefühle tatsächlich in den ersten Tagen und vielleicht auch immer noch. Also es ist tatsächlich wie in jedem Krieg fast, dass die negativen Folgen sind viel schwerwiegend als alles andere. Also hier ist es dadurch teurer geworden, das Leben ist schwerer, es sind viel mehr Probleme entstanden und man rüstet auf. Es sind mehr Waffen und man hat auf einmal viel Geld für Waffen und für nichts anderes, was mich wiederum richtig sauer und wütend gemacht hat. Weil sehr lange galt halt in Deutschland, ja, es gibt keine Möglichkeiten, es gibt in vielen Bereichen, hat es ja für Geflüchtete, aber auch für andere Menschen, für alle BürgerInnen in diesem Land hat es gab es einen Mangel. Und auf einmal gibt es für das Militär richtig viel Geld. Und das ist, macht mich bis heute sehr traurig und wütend auch. Anscheinend finden die Leute das auch berechtigt, weil wenig Leute sagen was dagegen. Auch in den Medien gibt es wenig dagegen. Das darf doch so nicht sein, finde ich.
Also ich glaube auch, dass da so eine, also für mein Empfinden, persönliches Empfinden tatsächlich auch eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit ist. Also ich kann das total nachvollziehen und gleichzeitig sehe ich auch, dass wenig dazu in den Medien gesagt wird. Ich glaube auch aus dem Grund, dass so der Eindruck vermittelt werden soll, wenn wir jetzt ganz viel Geld ins Militär stecken, dann sind wir an der Seite der Ukraine. Ne? Ob das so ist, würde ich auch sehr in Frage stellen. Du arbeitest ja auch mit Jugendlichen zusammen und ist das auch ein Thema, diese Ungerechtigkeit in Bezug auf diese Hochrüstung des deutschen Militärs, ist das auch ein Thema, was dir schon mit Jugendlichen begegnet ist?
Tatsächlich habe ich diese Frage in den Raum geworfen. In der politischen Bildungsarbeit ist es wichtig, dass man so auch provoziert und gesprächig schafft. Und ich habe auch, ich möchte wissen von den Jugendlichen, ob sie sich mit diesen Themen beschäftigen. Mhm. Und wenn sie sich nicht mit diesen Themen beschäftigen, dann frage ich halt, ist das euch wichtig, dass Deutschland zum Beispiel zu dass der Militär hier in Deutschland besonders stark ist? Und da habe ich auch das Gefühl, dass die Jugendlichen, also das ist nicht die Priorität. Viele Jugendlichen gucken auf ihren Alltag, die haben bestimmte Bedürfnisse und ich glaube, die denken nicht also an erster Stelle an Militär und Ausrüstung. Und für, wenn ich dann frage, okay, was fehlt euch in eurem Alltag, dann kommen viele, also die Fragen sind halt so irgendwie in der Schule oder zu Hause, Programme, die, und das ist halt so für die auch ein Stück weit auch unfair, finde ich.
Was dir wahrscheinlich in der Arbeit mit Jugendlichen aber auf jeden Fall begegnet, ist diese Kritik so von einer Ungleichbehandlung von denjenigen, die wie zum Beispiel du 2015 oder 2014, 2016 nach Deutschland gekommen sind und auch natürlich in den Jahren danach und jetzt den Ukrainer und Ukrainerinnen, die jetzt kommen, dass gesagt wird, okay, da geht jetzt auf einmal alles ganz einfach und wir wissen alle, dass es halt sonst für viele Geflüchtete eben gar nicht einfach ist. Ich habe jetzt zwei Fragen dazu. Erstmal vielleicht, was du persönlich, wie dein persönliches Empfinden dazu ist und aber auch, ob dir diese Diskussion in der Arbeit mit Jugendlichen begegnen.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss auch sagen, dass diese Ungleichheiten nicht neu sind. Also es gab, diese Ungleichheiten gab es schon damals, auch 2014, 2015 auch. Also es gab viele Leute, die den gleichen Weg genommen haben, aus dem gleichen Land, aber zwei unterschiedliche Aufenthalte bekommen haben. Für manche wurde das einfacher gemacht, aus nachvollziehbaren Gründen und für andere wiederum schwerer. Ich habe gestern auch in einer Diskussion gesagt, am Anfang viele, also ein gewisser Teil von den Geflüchteten, die hierher gekommen sind, haben gedacht, okay, Deutschland ist ein europäisches Land, ist fast ein Paradies, hier kann man alles machen. Ich habe gedacht, dass man eher hier also Leistung abbringen muss und das wird anerkannt. Jetzt, nach vielen Jahren in diesem Land, stelle ich fest, nein, dass es nicht so ist. Also es kommt darauf an, wer dein Sachbearbeiter ist, wer deine also du wirst nicht
wo du
gesehen
den Antrag stellst.
Sehr oft, genau, richtig. Du wirst nicht gesehen, deine Aussagen vielleicht werden bewertet, aber kann anhand irgendwelchen Aussagen dann ein Schicksal, also mit Schicksalen gespielt werden, das ist halt eine große Frage für mich. Ich sehe das auch in meinem Freundeskreis, dass es sehr oft zu Fragezeichen führt, warum bekomme ich nicht dasselbe wie alle anderen? Wie kommen alle aus einem Land, in dem es Krieg herrscht? Das hat damals, 2015, zu Unmut gesorgt. Vor allem für viele Geflüchteten aus Afghanistan war es halt unfair, weil ihnen immer wieder gesagt wurde, hey, euer Land ist sicher. Es wurde auch tatsächlich diskutiert, dass Syrien sicher sein soll. Also bestimmte Geflüchtete, die nicht Asyl bekommen haben oder die haben keine Sicherheiten, die fühlen sich irgendwie durch diese Diskussion auch immer wieder bedroht, dass sie zurückgeschickt werden. Jetzt kommen Geflüchtete aus der Ukraine. Das freut mich auch, dass es am Anfang nicht zu Unmut geführt hat. Dass viele Leute, hey, ich helfe mit, ich kenne dieses Gefühl, aus dem Krieg zu fliehen oder aus meinem Land fliehen zu müssen. Und dann stellen sie fest, hier wird dann differenziert. Hier mit den ukrainischen Geflüchteten wird das einfacher gemacht. Es kursieren auch dann Nachrichten oder Gerüchten, dass Geflüchtete verschoben, also in Heimen verschoben werden von A nach B, nur um andere Geflüchteten unterzubringen. Und man hat immer fast das Gefühl, dass so Klassen jetzt existieren. Also so, ich habe gestern den Begriff Flüchtlingsklasse, so du bist Flüchtlingsklasse A, B und C und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt Angst, dass das jetzt zu Unmut innerhalb diesen, weil natürlich können ukrainische Geflüchtete dafür nichts. Und das ist auch gut so, dass sie so behandelt. Aber dann ist es eine Chance vielleicht für Deutschland, dass für alle das gilt, dass man das für alle anderen, die auch Jahre auf ihre ihren Asyl warten oder weil das BAMF immer wieder Widerspruch legt, dass sie kein Asyl bekommen. Und das ist vielleicht eine Chance, dass man jetzt sagt, okay, wir machen es einfach, aber wir machen für alle. Wir machen es alle einfach. Das, was ich sehr oft höre, und das stößt auf viele Fragen. Und nicht nur von Geflüchteten, auch in der Klassen von Leuten aus Migrationshintergründen oder auch nicht. Die fühlen sich auch benachteiligt, weil sie, weiß ich nicht, jahrelang nach einer Wohnung suchen oder weil ihre Zeugnisse nicht anerkannt bekommen. Die kommen nach Deutschland, die kommen aus anderen Ländern, aber sie dürfen nicht da anfangen, wo sie aufgehört haben in ihren Heimatländern. Aber bei Ukrainern wird das jetzt gemacht und das ist halt, das können diese Menschen nicht nachvollziehen.
Es gab ja medial einen total großen Aufschrei, ne, nach Rassismus, dass irgendwie gesagt wurde, ey, es kann doch nicht sein, irgendwie mein Vater lebt seit 40 Jahren in Deutschland und der ist eigentlich, keine Ahnung, studierter Akademiker, aber musste hier immer Taxi fahren, weil einfach sein Uni-Abschluss nicht anerkannt wurde. Oder dass irgendwie Jugendliche sagen, so das ist, hat ja deren ganzes Leben irgendwie betroffen, dass deren Eltern in so Billiglohnsektoren dann arbeiten mussten, obwohl sie eigentlich hoch ausgebildet nach Deutschland gekommen sind. Und dann gleichzeitig die Nachrichten kamen, dass ukrainische Geflüchtete ab der 11. Klasse an die Unis gehen können. Ne? Das ist ja auch wirklich eine Sache, wo man sagen kann, es ist ungerecht und reißt ja auch so Wunden irgendwie auf, die, glaube ich, immer ja missachtet wurden, auch von der Mehrheitsgesellschaft. Ich habe trotzdem irgendwie immer das Gefühl oder die große Frage, wie kommt man da raus? Also ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, Deutschland hat jetzt leider vergessen, dass es seit den, ich weiß nicht mehr ganz genau, 90ern oder so diese Regel da gab, dass man eigentlich leichter in den Arbeitsmarkt kommen kann. Jetzt könnte man sagen, haben sie es vergessen oder haben sie es bewusst nicht gemacht? Aber wie kommen wir da raus? Also wie kann man dieses Thema vernünftig mit Jugendlichen besprechen, um für Verständnis zu sorgen und vielleicht auch irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, dass das nicht nochmal wieder passiert?
Also ich glaube, man muss die Sachen beim Namen nennen. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen das begreifen. Das ist unfair, was ihnen passiert. Sie müssen aber auch gleichzeitig bestärkt werden, dass sie sich politisch engagieren, dass sie laut werden, dass sie auf diesen Pannen, die sind viel größer als Pannen eigentlich, aber darauf muss aufmerksam gemacht werden. Das muss meiner Meinung nach einfach lauter, dass man das hört. Und das ist halt schwierig, weil die Regierung ist dafür verantwortlich, das deutlicher zu machen. Ich glaube, von vielen Jugendlichen habe ich gehört, die stoßen auf Missverständnis. Sie wollen nur das Wissen nachvollziehen. Warum kommen keine Erklärungen? Warum gibt es nicht Erklärungen, warum die Leute irgendwie jetzt in anderen Heimen müssen? Warum? Dieses Thema wird sehr unter den Tisch gekehrt und nicht. Deswegen fühlen viele Menschen sich hintergangen. Weil für viele Menschen ist es vielleicht nicht wichtig, dass. Also, sie würden auch weitermachen wie es bisher. Sie würden kämpfen, aber sie wollen Klarheiten. Und sie wollen, dass ihren Leid, der seit Jahren einfach anerkannt wird. Und ich glaube, das ist halt wichtig für sehr viele.
Ich finde, da besteht halt immer so ein bisschen die Gefahr, dass irgendwie so schon Gruppen, die ausgegrenzt werden oder von Marginalisierung betroffen sind, gegeneinander so ausgespielt werden. Ne? Also man kann ja irgendwie nicht sagen, oh, den einen geht's jetzt schlechter als den anderen und irgendwie aber und dann entwickelt sich da in der einen Gruppe irgendwie so ein Hass auf die noch tiefere Gruppe, während man ja eigentlich, finde ich, eine Kritik in der Politik irgendwie üben sollte und sagen sollte, ey, das, was hier passiert, ist nicht in Ordnung und das ist für niemanden in Ordnung. Dass Leute irgendwie in Heim lange wohnen müssen oder keinen Job finden oder Arbeitszeugnisse nicht anerkannt werden oder irgendwas. Also das ist wirklich für niemanden in Ordnung.
Und diese Menschen genau können nichts dafür. Ja. Also ich finde es auch, also das ist genau meine Angst. Ich möchte auch nicht die Ukrainerinnen und Ukrainer dafür verantwortlich machen. Natürlich nicht. Das habe ich zum Glück in den Workshops nie gehabt. Also, dass Menschen auf Ukrainerinnen irgendwie mit dem Finger gezeigt haben. Und das zeigt wiederum, dass die Jugendlichen auch so wachsam sind und das auch sehen. Aber sehr oft ist es leider so, dass man sich machtlos fühlt, dass man nicht weiß, an wen man sich wenden muss. Und ja, aber natürlich diese Gefahr besteht und man muss, und ich glaube, da kommt halt die Wichtigkeit der politischen Bildungsarbeit, dass man halt darauf aufmerksam macht. Und ja, also ich glaube, heutzutage haben Jugendlichen viel mehr Macht als damals. Die haben, wenn sie gehört werden wollen, dann haben sie mehr Möglichkeiten. Also ich meine, wir sehen Friday for Future. Es gibt mittlerweile die Chance, dass man gehört wird, dass man ernst genommen wird. Und ich weise darauf hin immer, dass, hey, ihr habt die Möglichkeit. Wir leben zum Glück in einem demokratischen Land. Warum wir in einem demokratischen Land überhaupt leben, ist es einfach ein Kampf von ganz vielen Menschen, die dafür geopfert haben und auf die Straße vielleicht gegangen sind. Und das genau müssen sie ja machen.
Du hast ja am Anfang davon gesprochen, dass es irgendwie schmerzhaft ist und emotional für dich ist, auch immer wieder mit diesem Thema Krieg und Krisen konfrontiert zu sein. Was bedeutet für dich das Erinnern an Krisen und Konflikte, zum Beispiel auch in der Arbeit mit Jugendlichen? Also denkst du, dass es wichtig ist, über diese Themen zu sprechen?
Tatsächlich wäge ich immer ab. Also es ist immer situationabhängig. Es gibt Jugendliche, die damit was anfangen können, die sehr interessiert sind. Und dann erzähle ich vielleicht, also sie wollen stundenlang hören, wie der Weg hierher war, was in Syrien war, wie wir gelebt. Also für andere wiederum ist das komplett absurd und nicht, also wie du sagst, du wahrscheinlich als Schülerin, kannst du dir nicht vorstellen, in einer Diktatur zu leben, wie das aussieht, warum, also dass alle Schülerinnen und Schüler irgendwie Uniforms tragen und dass sie morgens irgendwie die Nationalhymne singen müssen und so weiter und so fort. Also es ist immer unterschiedlich. Aber ich finde es in bestimmten Situationen sehr wichtig, wenn man man muss auch zu schätzen wissen, was wir hier haben und diesen, weil nur so können wir die Demokratie behalten und das, was wir haben, auch vielleicht verbessern. Und das war der wichtigste Grund eigentlich am Anfang, warum ich in diese Arbeit wollte. Ich habe einfach in Syrien das nicht geschafft. Ich bin auch mit 17 auf die Straße gegangen. Ich habe auch geschrien, Freiheit wollte ich, obwohl ich tatsächlich nicht genau definieren könnte damals, was Freiheit ist und was soziale Berechtigkeit und so weiter und so fort. Für mich das hat sich gut angehört. Mhm. Aber auch als Jugendliche, man fühlt das, wenn irgendwas nicht stimmt. Wenn irgendwas falsch ist, ich bin auch sehr oft sehr beeindruckt von Diskussionen, die wir in der Klasse führen, wie weit sind bestimmte Jugendlichen. Und deswegen rede ich über diesen Themen und erzähle ich, wie könnte es sein, wenn wir nicht immer wieder und wach, also uns wachsam machen, uns gegenseitig aufmerksam machen, was losgeht, was in der Politik los ist, weil wir sind am Endeffekt davon betroffen. Und genau, ja, und das ist halt die Möglichkeit für mich, teilzuhaben an der Politik sozusagen in diesem Land.
So eine Sache, die ja auch immer irgendwie viel diskutiert wird bei dem Thema, ist, dass viele Leute, glaube ich, eher helfen, weil sie sich den Geflüchteten, aber vielleicht auch dem Krieg tatsächlich näher fühlen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die arbeitet in so einem Projekt, mit, wo es um Wohnungsvermittlung geht, und da haben viele Leute jetzt angerufen und haben, auf einmal gab es ganz, ganz viele Wohnungen und haben diese Wohnungen zur Verfügung gestellt. Und natürlich ist es total toll für die Menschen, die jetzt ankommen, aber auf der Warteliste weiter oben standen eben zum Beispiel eine afghanische Familie. Und dann haben die Menschen eben leider wieder gesagt, nee, wir wollen eigentlich nur eine ukrainische Familie haben. Und das ist was mich total beschäftigt irgendwie die ganze Zeit, und ich...
Genau, also
macht mich auch wütend tatsächlich.
Mich auch. Tatsächlich habe ich auch diese Diskussion auch immer wieder führen müssen, weil ich irgendwie mein Unverständnis artikuliert habe zu bestimmten Menschen. Warum ist das dann nicht? Warum geht das nicht ungerecht zu? Und warum sind viele Menschen, die damals überhaupt nicht betroffen gefühlt haben, jetzt auf einmal sagen, okay, ja, wir müssen was machen, und obwohl in der Politik wird sehr oft gesagt, es ist egal, auf wo die Bomben schlagen, es ist geflüchtet, ist man geflüchtet, aber dann stoße ich auf Antworten wie, ja, die Menschen, die aus der Ukraine kommen, sind die haben die gleichen Berufe wie wir, die ja irgendwie auch vielleicht die gleiche Religion und Kultur, und das, da bin ich ehrlich gesagt viel mehr traurig. Ich glaube, keiner hat geträumt, so irgendwie geflüchtet zu werden in der Zukunft. Das ist so viel ist klar, und ich glaube, viele Leute wollen diese Menschen nicht als wie wir sehen. Viele Menschen, das kommt wirklich aus, aus Vorurteilen sehr oft, weil die haben andere Religion, diese Menschen, die haben andere Lebensumstände, und dann wird ausgeschlossen, dass irgendwelche Dialoge, irgendwelche Zusammenkommen, Zusammenleben möglich. Und da setze ich auch an in meiner Arbeit in der Schule. Ich versuche auch außerhalb der Schule vielleicht Leute zusammenzubringen, weil ich immer wieder sage, hey, Integration ist niemals eine Einbahnstraße. Wir können uns zusammen integrieren, aber von beiden Seiten. Und dann kann das Zusammenleben besser werden und schöner werden.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass du heute so viel mit uns geteilt hast und auch so persönliche Einblicke in deinem Leben hier erzählt hast. Wir haben immer eine letzte Frage, die wir allen unseren Gästinnen stellen. Wovon träumst du nachts, wenn du an das Thema oder den Umgang mit Flucht und Krieg und Krisen denkst in der Gesellschaft?
Zum Glück träume ich nicht so oft von Flucht. Mittlerweile ist es auch gut so. Aber ich wünsche mir tatsächlich für alle eigentlich, aber vor allem für meine Freunde, für die Leute, die ich begleite und sehe, dass sie auch das gleiche Recht haben wie ich. Ich hatte einfach Glück, dass bei mir, also ich habe mittlerweile ein bisschen eine gewisse Sicherheit hier in diesem Land gefühlt, dass ich hier bleiben darf. Ich wünsche, dass diese Menschen auch zur Ruhe kommen können und dass sie diese Sicherheit auch fühlen. Das ist mein Wunsch tatsächlich. Dankeschön.
Ja, danke, dass du hier warst, und wie Mariam gerade schon gesagt hat, diese ja auch sehr persönlichen Gedanken mit uns geteilt hast. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei dem ufug.de Podcast. Wovon träumst du eigentlich nachts?